Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Und hier ist das Regionaljournal Basel heute zu oben mit diesen Themen. Der Basler Erziehungsdirektor Christoph Eimann kann aufschnaufen, die Vorwürfe gegen ihn lösen sich in Luft auf. Rezept gegen den Ärztemangel, die Uni Basel will mehr Mediziner ausbilden. Und als Tandemgast begrüsse ich heute oben bei uns in der Sendung der Josef Zindel, Mediensprecher vom FC Basel. Josef Zindel, wir stehen mitten in einer Woche ohne FCB-Match. Ist das für Sie Erholung oder leiden Sie schon unter Entzugserscheinungen?
Beides. Es ist tatsächlich ein bisschen ruhiger als sonst. Ich kann ein paar Sachen machen, die ich sonst nicht machen konnte. Ich kann mal ein paar Stunden für mich sein. Aber ich freue mich natürlich über jeden Match. So viel Fan, auch wenn ich das vielleicht beruflich nicht dürfte sein, bin ich trotzdem.
Eben, Sie sind seit 11 Jahren mittlerweile Mediensprecher vom FCB. Vorher sind Sie 20 Jahre Fußballjournalist gewesen oder noch mehr. Das heisst, Sie haben mehr als 1000 FCB-Matches schon gesehen. Freut man sich auf jeden Match von Neuem?
Ja, es gibt natürlich Matches, die mehr Adrenalin in die Luft jagen bei mir und solche, die weniger bedeutend sind. Aber ich freue mich grundsätzlich auf jeden Match. Auch wenn er hier und da mit Stress verbunden ist oder manchmal ist der Stress vor dem Match, manchmal nach dem Match, je nach Resultat.
Der Josef Zindel, mehr von ihm hören wir später in dieser Sendung. Das Wetter heute Nacht hört es aufregnen, Temperaturen morgen bis 17 Grad. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet sie der Patti Künzle. Der Basler Erziehungsdirektor Christoph Eimann kann aufschnaufen. Die Vorwürfe, er sei in die Costco-Betrugsaffäre involviert gewesen und er habe Schweigegeld gezahlt und damit indirekt eine Hanfplantage finanziert. All diese Vorwürfe sind haltlos. Zu diesem Urteil kommt der außerordentliche Staatsanwalt. Die Untersuchung sei damit abgeschlossen, das teilt der Christoph Eimann selber mit. In diesem Kommuniqué betont der Christoph Eimann nochmal, dass er die Person, die ihn beschuldigt hat, nicht kennt und auch nie getroffen hat. Die Wanda Düring hat mit dem Christoph Eimann über das Handy geredet und ihn gefragt, ob er erleichtert sei.
Ich bin insofern erleichtert, dass die Geschichte jetzt um ist. Ich habe ja gewusst, dass ich mir nichts vorzuwerfen habe und dass die Beschuldigungen ziemlich abstrus gewesen sind und konstruiert gewesen sind. Aber man ist natürlich gleich erleichtert, wenn das um ist. Man hat jetzt einfach sehr, sehr viel Energie müssen investieren in die ganze Geschichte. Und jetzt freue ich mich, dass ich mich wieder auf meine tolle Arbeit konzentrieren kann.
In Ihrem Schreiben sagen Sie, Sie hätten den DM, den Sie beschuldigt hat, nie getroffen, auch nicht gekannt. Haben Sie eine Ahnung oder eine Erklärung, warum als ein Mensch Sie so beschuldigen oder will beschuldigen?
Das kann ich mir nicht vorstellen. Es ist eine Tatsache, dass meine Ex-Frau zu tun hat mit diesen Leuten dort. Aber ich habe die nie gekannt und kenne den Grund wirklich nicht. Ich weiss nicht, ob es Rache ist. Das ist alles mutmassig von mir. Ich kann es nicht erklären.
Sie haben vorhin gesagt, es hat viel Energie gekostet. Hat es auch Ihre Arbeit in der Regierung beeinflusst gehabt?
Nein, das nicht. Ich habe ganz tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mich sehr unterstützt haben. Wir haben alle unsere Zeitpläne können einhalten, wie wir das geplant haben. Und es ist einfach immer eine Last da. Oder wenn einem Leute ansprechen, die es durchaus gut meinen und sagen, Kopf hoch oder irgendetwas, dann wird man wieder daran erinnern, dass etwas da ist, auch wenn das eigentlich ein sympathischer Kontakt ist. Und da bin ich froh, dass das jetzt rum ist.
Die ganze Geschichte ist auch in den Wahlkampf hineingefallen. Haben Sie das Gefühl, dass Ihr Wahlkampf auf eine Art beeinflusst?
Ich gehe eigentlich nicht davon aus, dass das so ist. Leute, die einem vielleicht nicht so mögen oder mit der Politik nicht einverstanden sind, die wählen einem nicht, weil sie nicht einverstanden sind mit einem. Und vielleicht ist sie jetzt für den einen oder die anderen gefunden fressen gewesen, die denken, ja, da könnte noch etwas sein. Aber ich denke eigentlich positiv von den Leuten und darum glaube ich, dass die Wählerinnen und Wähler so urteilsfähig sind, um zu sehen, wo da abenteuerliche Konstruktionen sind und mindestens jetzt auch den Beweis haben, dass das nichts war, was man da vorgeworfen hat.
Sagt der Basler Erziehungsdirektor Christoph Eimann aus seinen Ferien am Handy. Die Frage gestellt hat ihm die Wanda Düring. Ich komme zurück zu meinem Tandemgast heute in der Sendung, der Josef Zindel, Mediensprecher vom FC Basel. Josef Zindel, wir haben es gerade gehört im Beitrag. Der Christoph Eimann hat sich mitten im Wahlkampf mit schweren Vorwürfen umschlagen müssen. Aus Ihrer Sicht als jemand, der etwas von Kommunikation versteht. Wie ist der Christoph Eimann mit dieser Situation umgegangen?
Also ich bin natürlich nicht der Papst von der Kommunikationslehre, aber so wie ich wahrgenommen habe, hat er das sehr, sehr gut gemacht. Und zwar, weil er immer klar war. Er hat, was mich nicht überrascht, die Worte gesagt. Er hat keine Zweifel offen lassen, dass er nicht in die Affäre verwickelt ist. Und von dem her hat er eine mustergültige Kommunikation gehabt, die irgendwie noch menschlich war und wo er sich nie in Automatismen geflüchtet hat oder in irgendwelche Phrasen. Von dem her in meiner bescheidenen Wahrnehmung sehr gut.
Als Mediensprecher vom FC Basel, da kennen Sie unangenehme Situationen, dass Sie vor etwas in den Kopf anheben, wo Sie gar nicht dafür kommen, wo Sie gar nicht dafür können. Zum Beispiel, wenn es Ausschreitungen gibt nach einem FCB-Spiel. Wie schwierig sind so Situationen?
Ja, das ist natürlich jobimmanent. Das gehört zu meinem Job, wo ich probiere, das möglichst sachlich zu machen, möglichst im Sinn der Wort. Aber es gibt natürlich viel angenehmere Situationen als die. Aber wenn ich mich scheue, einmal anzustehen und dann Rede und Antwort stehen, wenn es unangenehm wäre, wäre ich völlig im falschen Job. Weil man muss auch wissen, die Verantwortung übernehmen, sind nicht automatisch auch schuld, wenn etwas passiert. Das ist ein Unterschied. Aber wir stehen dermassen im Schaufenster, dass es immer wieder wichtig ist, anzustehen.
Kann man sich vorbereiten auf so Krisensituationen?
Ja, es gibt ein paar Grundregeln von der Krisenkommunikation. Die muss man sich dann vielleicht nochmal schnell abrufen. Aber wenn man sich zu fest vorbereitet und am Fall vorbeiredet, dann wird es auch ganz gefährlich. Also es macht schon Sinn, wenn man sehr gezielt auf den Fall eingeht. Und am meisten Sinn macht es, wenn man es versucht, möglichst ehrlich zu sein. Auch mit einem ganz klaren Ergebnis, wenn man etwas verschwiegt, wenn man schwindelt, wenn man etwas beschönigt, dann die Medien oft weiterforschen. Dann hast du bald eine Kampagne, wenn du aber anstehst, die Wahrheit sagst, jawohl, es ist etwas Negatives passiert, dann hast du 2-3 Tage Unruhe und nachher hast du dafür wieder Ruhe.
Das ist der Josef Zindl, er ist heute unser Studiogast. Wir hören ihn dann später wieder in der Sendung. Jetzt zu den Meldungen mit der Rahel Walser.
Weil es zur Nacht und am Morgen so stark geregnet hat, ist es in der Region zu Überschwemmungen gekommen. Im Baselbiet sind teilweise Strassen unter Wasser gestanden und Keller überflutet worden. Besonders betroffen waren Sleimen und Laufendal und das Oberbaselbiet, sagt die Baselbieter Polizei. Rund 20 Feuerwehren waren im Einsatz. Die Situation war aber nie dramatisch und hat sich inzwischen wieder beruhigt. Zwischen Basel und Birsfelden ist der Rhein für Schiff und für die Fähren gesperrt. Der Pegelstand vom Rhein hat am Morgen eine Hochwassergrenzmarke überschritten, schreiben die schweizerischen Rheinhäfen. Inzwischen aber sinkt der Pegel wieder. Der Basler Altgrossrat Erik Weber ist am Samstag wegen Verdacht auf Wahlfälschung und Stimmenfang festgenommen worden. Das hat die Basler Zeitung heute gemeldet. Die Basler Staatsanwaltschaft bestätigt, dass der Erik Weber kurzfristig festgenommen worden ist. Er sei noch am gleichen Tag wieder freigelassen worden. Wegen Wahlfälschung ist der Erik Weber schon mal verurteilt worden. Schon bei den Grossratswahlen im 2004 hat sich der rechtsaussenpolitisierende Erik Weber wegen Drohung, Wahlbestechung und Wahlfälschung schuldig gemacht. Er ist dafür im 2008 verurteilt worden. Er hat selber Wahlberechtigten Geld angeboten für ihre Stimme und Wahlunterlagen von anderen Leuten selber ausgefüllt. Ob er auch bei den diesjährigen Wahlen geschummelt hat oder nicht, das klärt die Basler Staatsanwaltschaft jetzt ab. Ob noch vor den Wahlen ein Ergebnis da ist, ist unklar. Basel-Land hat von der internationalen Ratingagentur wieder ein AAA gekriegt, also ein dreifaches A. Das dreifache A, das bedeutet, dass Basel-Land die Bestnote kriegt bei der Kreditwürdigkeit. Weniger gut bewertet hat die Ratingagentur aber den Ausblick in die Zukunft. Der wird neu als negativ bezeichnet. Bis jetzt ist er stabil gewesen. In einer ersten Stellungnahme hat der Regierungsrat Adrian Balmer gesagt, als das neue Rating die umsichtige Finanzpolitik von der Baselbieter Regierung würde bestätigen und aufzeigen, wie wichtig sei, dass das Entlastungspaket in der Höhe von 180 Millionen Franken ganz umgesetzt wurde.
Die Schweiz bildet weniger Ärztinnen und Ärzte aus, als sie in Zukunft braucht. Schon jetzt kommt ein Grossteil der Mediziner, der hier in den Spitälern arbeitet, aus dem Ausland. Dass es möglicherweise schon bald zu wenig Ärzte gibt, darauf reagiert jetzt die Politik. Der Bundesrat fordert mehr Ausbildungsplätze für Mediziner. Auch die Uni Basel soll mehr Studienplätze anbieten. Rahel Walser.
In Basel ist die Zahl der Medizinstudenten beschränkt. Es gibt einen Numerus Clausus. Im Moment gibt es pro Jahr 140 Studienplätze. Jetzt muss die medizinische Fakultät von der Uni Basel aber aufstocken. Sie soll in Zukunft pro Jahr 40 Studierende mehr ausbilden, also 180. Der Dekan der medizinischen Fakultät, der Christoph Beglinger, begrüßt die Aufstockung, sieht aber auch den organisatorischen Aufwand.
Es braucht grössere Hörsaal, man muss die Vorlesung teilweise doppelt führen. Vor allem ist aber die Problematik oder Engpass in dem Einzeltutorial. Studenten sind ja bei praktizierenden Ärzten einen Tag pro Woche in einer bestimmten Phase vom Studium. Und von der Seite her ist eben vor allem die praktischen Probleme, die praktische Ausbildung, der Engpass, der muss gelöst werden. Und das kostet natürlich primär Geld.
31'000 Franken kostet ein Medizinstudent in Basel pro Jahr. Wenn es pro Jahr 40 Studierende mehr geben soll, dann ist das also nicht gerade billig.
Wer das zahlen soll, ist völlig unklar. Bund sagt Kantone. Auf der anderen Seite sagen Kantone, der Bund will mehr Studenten, also soll der Bund zahlen. Also ist eine komplizierte, verzwickte Lage.
Auf nationaler Ebene wird gestritten, ob der Bund oder eben die Kantone zahlen müssen. Die Uni Zürich ist jetzt vorgeprescht und hat entschieden, auch ohne Geld vom Bund mehr Studierende auszubilden. Für die anderen Universitäten wird es darum schwieriger, doch noch Geld vom Bund zu kriegen. Und für die Uni Basel, die gemeinsam von Basel Stadt und Basel Land getragen wird, kommt noch ein weiteres Problem dazu, sagt der Dekan Christoph Beglinger.
Ich glaube, Basel wäre grundsätzlich einverstanden, aber dass es eine Universität bei der Basel ist und Basel-Land zurzeit kein Geld hat, ist das Land gar nicht dafür, dass man das erhöht. Primär wieder aus Geldgründen.
Das Geld ist knapp und das erschwert die Ausbildung von mehr Medizinern. Weil die Bereitschaft und das Interesse der jungen Leute, sich für eine Arztkarriere zu entscheiden, die wäre da. In Basel haben sich dieses Jahr 700 Personen für die 140 Plätze beworben. Dass es den Numerus Clausus gibt, also eine beschränkte Zahl von Studienplätzen, ist umstritten. Immer wieder wird gefordert, dass er abgeschafft wird, eben weil die Schweiz zu wenig Ärzte hat. Letzte Woche hat auch die FDP Basel-Stadt die Forderung auf den Tisch gebracht. Der Stefan Mummenthaler von der FDP.
Die Humanmedizin ist ein gutes Beispiel, wie der Staat durch künstliche Eingriffe den Numerus Clausus Schere hat aufgehen lassen zwischen Angebot und Nachfrage. Und zwar ist die Nachfrage nach eben Humanmediziner insbesondere, vor allem Hausärzte, aber auch sonstige Humanmediziner nach wie vor stark am Wachsen. Und zurzeit wird auch diese Nachfrage durch Import, sprich durch Spezialisten, vor allem aus dem EU-Raum, gedeckt. Und das ist einfach eine langfristig keine Lösung, das ist nicht nachhaltig.
Die FDP Basel-Stadt will also, dass es gar keine Beschränkung der Studienplätze für Humanmedizin geben soll. Dass es also nicht nur 140 oder 180 sollen sein, sondern dass der Zugang zum Medizinstudium allen soll offen sein. Der Stefan Mummenthaler findet, dass Basel wegen dem Numerus Clausus nicht genug Ärzte für einen eigenen Bedarf ausbilden
würde. Bis jetzt haben wir einfach können durch die Spezialisten, insbesondere aus Deutschland, unseren Bedarf decken. Aber wir sehen schon hier, dass die Leute natürlich nicht unbedingt langfristig bleiben, sondern auch wieder abwandern. Wenn sie im Umland zum Beispiel eine Oberarztstelle finden, dann gehen sie wieder. Das heisst, wir machen uns irgendwo da auch abhängig in einem Umfang, der an sich nicht nötig wäre, sondern einfach durch die staatliche Regulierung künstlich verursacht worden ist.
Sogar der Dekan von der medizinischen Fakultät räumt ein, dass der Numerus Clausus nicht unumstritten ist. Aber Numerus Clausus hin oder her? Die aktuelle Debatte zeigt, dass es schon schwierig ist, 40 zusätzliche Studienplätze zu finanzieren. Man kann sich also ausmalen, dass es fast unmöglich ist, ein unbeschränkt zugängliches Medizinstudium zu zahlen.
Es ist 17 Minuten vor 6 Uhr. Ich komme zurück zum FCB-Mediensprecher Josef Zindl. Er ist heute unser Gast auf dem Tandem. Josef Zindl, wir haben vorher in der Sendung zusammen über den Basler Erziehungsdirektor Christoph Aimar geredet und damit auch den Basler Wahlkampf gestreift. Sie wohnen zwar in Baselbiet, sind aber mit der Stadt eng verbunden. Interessiert Sie der Wahlkampf?
Ja, sehr. Also mich interessiert Politik grundsätzlich sehr. Und ich kann sagen, ich bin ein recht disziplinierter Abstimmer und Wähler. Also einfach, weil es mich interessiert und weil ich mit dem kleinen bisschen, das ich kann, möchte mitbestimmen und mitreden. Ganz am Rand natürlich, wenn du nicht aktiv Politiker bist, aber so selbstverständlich und auch via Medien.
Und Sie haben früher auch politisches Kabarett gemacht, richtig?
Ja, also ich habe Text geschrieben für ein politisches Kabarett. Das ist das Wörtchen früher, das ich jetzt möchte korrigieren, weil wir sind mit drin an einem neuen Projekt, das dann im April im Teufelhof auf die Bühne kommt. Aber nochmal, ich mache Text für eine Kabarettgruppe namens La Satire Continue. Seit 10 Jahren, immer wieder in Aufführungen, manchmal im Parterre, jetzt im Teufelhof. Aber auf der Bühne selber bin ich nicht.
Dürfen Sie als Angestellte vom FC Basel überhaupt politische Meinungen in der Öffentlichkeit vertreten oder ist das heikel?
Also ich darf sicher nicht Wahlkampfparolen abgeben, das machen wir grundsätzlich nicht. Ich darf nicht sagen, ich wähle diese oder jene. Ich darf aber bei Abstimmungen nicht Empfehlungen rausgeben, das macht niemand vom FCB, das ist sehr heikel. Aber wenn ich politisches Kabarett schreibe, ist erstens der Begriff politisch sehr weit. Man kann sagen gesellschaftliches Kabarett, satirisches Kabarett, was ein Pleonasmus ist, ich weiss, das darf ich selbstverständlich so wie sie. Ja, dürfen ihre Freizeit ein Hobby haben und mehr ist das nicht. Eines, was ich sehr, sehr gern mache. Es verbindet mich weiterhin mit Schreiben und ich habe einen Hang und eine Lust an Kabarett und Satire.
Und wenn ich Sie hier frage, welche Partei Sie wählen, würden Sie mir da eine Antwort geben?
Dann käme ich genau in den Konflikt, den ich als FCB-Angestellter hätte, aber die, die mich ein bisschen kennen, wissen, wie ich wähle.
Als Medienchef geben Sie ja auch den FCB-Spielern Tipps, wie sie sich in Interviews sollen verhalten. Was raten Sie den Spielern bei politischen Themen?
Bei politischen Themen machen wir wirklich eine ganz glasklare Abgrenzung. Wenn es Themen sind, wo ganz direkt das Kerngeschäft Fußball, Berufssport betrifft, dann können Sie sich durchaus einmal äussern. Sie sind mündige Bürger, es geht ja nicht darum, Zensur zu machen, aber das Risiko, dass Leute, die im Rampenlicht stehen, eben missbraucht werden von irgendwelchen Interessensgruppen, dem tun wir vorbeugen. Und meistens empfehlen wir dann wirklich, dass sie sich nicht äussern. Aber wir haben auch durchaus politische Köpfe in der Mannschaft gehabt. Der Benny Huckel hat sich immer wieder geäussert. Ein Alex Frey hat sicher seine politischen Meinungen, die tut er nicht nach Hause hupen, aber das sind alles mündige Menschen, die eine Meinung haben, aber es geht nicht darum zu sagen, wählen den oder sagen ja oder nein bei dieser oder jener Abstimmung. Das sollten sie nicht machen.
Kommen wir weg vom Politischen, ganz allgemein, wie fest halten sich die Spieler an Tipps, die sie ihnen geben?
Also es ist ja nicht so, dass ich sie permanent mit Ratschlägen überflute, weil oft sind auch Ratschläge Schläge. Ich tue in einer Situation und versuche ich die Spieler zu coachen, indem ich sie in dieser Situation unterstütze, wo sie ganz schnell nach einem Match müssen Stellung nehmen zu irgendetwas, was passiert ist. Und Radio, Fernsehen, Medien möchten sehr, sehr schnell Stellung nehmen. Meistens möchten sie einen Spieler, der aus irgendeinem Grund im Rampenlicht ist, hoffentlich einen öfters einen, der vielleicht durch einen Eigengoal, durch eine Tätigkeit im Rampenlicht gestanden ist, da möchte ich schnell schauen, ist er kameratauglich, ist er mikrofontauglich und möchte ihm vor allem ungefähr einen Tipp geben können, was er sagen soll. Und der Tipp geht eigentlich immer in die gleiche Richtung, bleib ganz nah, so nah wie möglich bei den Worten.
Hat es beim FCB auch Spieler gegeben, die sie einmal ein bisschen zittert haben, wenn die ein Interview gegeben haben, weil sie vielleicht etwas Dummes könnten sagen?
Wenn Sie mich jetzt nicht fragen, welche das sind, dann sage ich, ja, das hat es gegeben, selbstverständlich. Und da zitiere ich nochmal den Benny Huckel, der immer wieder gesagt hat, Medien vergessen, dass wir angefangen haben zu shooten, weil wir Freude haben am Shooten und nicht, weil wir Freude haben am Interview geben. Also die Erwartungshaltung, dass sofort ein 18-Jähriger nur einmal 5, 6, 7 Grad in Pässe kann schiessen oder ein Goal macht, sofort müssen druckreif können reden und Medien reden und antworten schon, ist eine Erwartungshaltung, die überzeichnet ist. Und da müssen wir manchmal an den Medien sagen, ein bisschen langsamer wäre besser. Aber da gibt es ja wirklich den Mine ein bisschen als Buffer dazwischen.
Sicher grösser ist die Erwartungshaltung bei Ihren Trainern. Von denen erwartet man, dass sie vernünftig kommunizieren. Holen sich die bei Ihnen auch Tipps?
Es ist sehr unterschiedlich, von welchen Trainer dass wir jetzt reden. Mit dem Heiko Vogel, der ist vor einem Jahr ins kalte Wasser geschossen worden. In dieser Beziehung auch. Plötzlich ist auf ihn extrem viel Medienarbeit eingestürzt und wir unterhalten uns oft über seine Kommunikation, über seine Aussendarstellung. Aber das machen wir mit dem Bernhard Häusler. Ich selber kriege Feedbacks. Georg Heitz, Spieler, das ist wirklich sehr ein regelmäßiger Austausch. Und da sage ich ja relativ unbescheiden. Wir haben eigentlich bei uns beim FCB in den letzten Jahren wenig klassische Medienskandale, die entstanden sind, dadurch, dass jemand völlig ein krummes Interview gegeben hat.
Josef Zindel, Sie sind jetzt seit 11 Jahren Mediensprecher beim FC Basel. Ja. Wo Sie angefangen haben, ist das noch ein Teilzeitjob gewesen und der FCB hat irgendwann im Mittelfeld, ist auch rumgetümpelt von der Nationalliga an. Wie fest hat sich Ihr Job seither verändert?
Ganz massiv, das ist klar. Einerseits dadurch, dass man jetzt seither regelmäßig international spielt. Vor allem hat sich aber auch die Medienlandschaft massiv verändert, indem in den letzten 10 Jahren als zusätzliches Element Online-Portale wie Bild aus dem Boden geschossen sind und die haben grundsätzlich ganz andere Bedürfnisse als zum Beispiel Radio- oder Printmedien. die müssen, um sich refinanzieren zum Besucher auf ihrem Portal, dauernd, sehr schnell, in einer hohen Kadenz Schlagzeilen schreiben. Und das fordert natürlich auch uns, das sind einfach auch die Anfragen, sehr, sehr viel häufiger.
Heisst das, Sie müssen rund um die Uhr auch noch unter der Dusche erreichbar sein?
Ich weiss, worauf Sie anspielen. Ich muss nicht rund um die Uhr erreichbar sein.
Also ich habe Sie heute Morgen unter der Dusche verwünscht am Telefon.
Genau, ja. Ich muss nicht rund um die Uhr erreichbar sein, aber ich muss, wenn ich aufstehe, das Handy offen habe und stelle es dann ab, wenn ich ins Bett gehe. Also, das sind auch die Erwartungen intern vom Bernhard Häusler, der halt auch vielleicht mal abends um 9 Uhr noch etwas will wissen. Ich habe nicht einen Job, der um 8 Uhr anfängt und um 5 Uhr aufhört. Aber das ist normal, das hat ein Journalist auch nicht.
Eben sicher ist, ihr Telefon läutet relativ häufig am Tag und dann läuten Journalisten an und die haben bestimmte Wünsche. Geben Sie uns doch mal ein Müschtli, was sind so die gespässigsten Wünsche, die Journalisten an Sie haben?
Ja, gespässig ist vielleicht das falsche Wort. Die meisten Granit beißen die Medien dort, wo sie Homestories wollen. Das ist beim FCB einfach irgendwie, macht das niemand. Und es gibt natürlich eine Art von Medien, die das gerne hätte, können heimgehen zu den Spielern, zeigen, auf welchem Sofa dass sie mit welcher Frau und mit welchem Hund leben. Und da sind wir nicht wahnsinnig offen diesen Wünschen gegenüber. Was sehr, sehr viel kommt, sind nicht nur Medien, die bei mir landen, sondern extrem viel in der Woche 20, 30, 40 Schülerinnen und Schüler anfragen für Maturarbeiten, für Vertiefungsarbeiten, wo Spieler interviewen möchten, wo mit dem Trainer möchten reden, wo möchten einmal auf die Bank sitzen, wo möchten sitzen, wo möchten filmen. Das ist alles zusammen recht viel, aber die meisten Anfragen sind nach Interview oder zu internen Fragen, geht jetzt Abraham auf Hamburg oder geht auf Getafe?
Und Sie sagen den Journalisten manchmal auch, wenn sie eine Anfrage nicht so lässig finden, oder?
Ja, ich denke, eine von meinen Schwächen, die ich immer wieder bekämpfe, ist, dass ich manchmal zu forsch bin mit den Journalisten. Dass es mir nicht hundertprozentig gelingt, zu sagen, jetzt nervst du mich. Das ist natürlich unprofessionell, das ist schlecht. Daran arbeite. Ich sage jetzt, in 9 von 10 Fällen gelingt es mir, aber manchmal gelingt es mir eben nicht.
Sie sind ja selber früher auch Journalist gewesen. Sie sind Sportchef gewesen beim Schweizer Radio DRS. Sie haben lange für die Basel Zeitung geschrieben. Jetzt kennen Sie beide Seiten. Würden Sie heute mit der Erfahrung beim FCB als Journalist anders über Fußball berichten, als Sie das früher gemacht haben?
Ja, das ist ein bisschen eine hypothetische Frage. Ich finde, der Journalismus, den ich gemacht habe, ist nicht besser gewesen oder schlechter, sondern wirklich anders. Damals hatte ich das Gefühl, ist der Fußball als Kernthema viel mehr im Mittelpunkt gewesen. Jetzt ist viel mehr der Mensch im Mittelpunkt oder vor allem Nebenschauplätze als viel mehr, ist jetzt der Trainer in Gefahr oder warum ist jetzt der Spieler schnell gefahren. Das sind so Themen und weniger der Fußball.
Machen wir hier noch einen Schnitt. Josef Zindel, man kennt Sie in Basel vor allem als FCB-Experte, als Fußballexperte. Was viele wahrscheinlich nicht wissen, Sie sind gelehrter Buchhändler. Wie ist es da dazu gekommen?
Indem ich aus dem Gymnasium geflogen bin, anderthalb Jahre vor der Matur. Und eigentlich genug hatte von Schule und Studieren. Und dann wollte ich zuerst Lehrer werden und habe ein Praktikum gemacht in einer Buchhandlung in St. Gallen. Das hat mich sofort fasziniert. Und dann konnte ich eine Lehre machen als Buchhändler und bin dann als 20-jähriger Buchhändler unmittelbar nach der Lehre auf Basel gekommen, habe ein paar Buchhandlungen geschafft und habe das eigentlich wunderbar gefunden. Aber einfach mit der Zeit dann gemerkt, ja, wenn ich mal eine Familie will, dann verhungere ich in diesem Beruf. Das war zumindest dort mal der Fall gewesen.
Und dann sind Sie Journalist geworden?
Dann bin ich zuerst noch im Buchverlag geschafft, im Diogenes Verlag. Und dann habe ich bei der Sportinformation in Zürich, bei der STA, für die nicht wissen, was Sportinformation ist, habe ich 5 Jahre geschafft. Und dann bei der Basler Zeitung als vorwiegend Fußballredaktor.
Die Liebe zu den Büchern, die hat sie, glaube ich, nie ganz losgelassen. Und sie haben auch mal noch eine grosse FCB-Geschichte in Buchform geschrieben. Jetzt in 5-6 Jahren werden sie pensioniert. Kommt jetzt noch als Abschluss so ein bisschen, oder nach der Pension kommt jetzt noch der grosse Fußballroman von Ihnen.
Der ist noch nicht geschrieben, überhaupt. Der grosse Sportlerroman ist noch nicht geschrieben. Und ich hätte eigentlich schon noch Lust, ein bisschen mehr zu schreiben. Aber das trauen wir nicht zu. Also das wäre eine Literatur, wo schon ja, grössere Nummern daran gescheitert sind. Was ich aber sicher will machen, wenn ich nicht mehr den Job habe, noch mehr wieder anfangen zu schreiben und vielleicht gibt es einmal einen Fußballkrimi, aber das ist jetzt wirklich nur so eine Idee, die immer im Hinterkopf noch rumgeistert, die ich mir aber durchaus würde zutrauen.
Haben Sie da schon eine Geschichte im Hinterkopf?
Ein bisschen. Ein Plot habe ich schon im Hinterkopf, ja. Aber der eine Plot ist dem Fußball, aber der, den ich konkreter im Hinterkopf habe, geht dann tatsächlich um den Literaturzirkus.
Also wir erfahren dann nicht irgendwelche intimen Details vom FCB, die wir jetzt heute noch nicht kennen in diesem Buch?
Nein, das würde ich charakterlos finden, wenn ich das machen würde. Also wenn ich mal nicht mehr beim FCB bin oder wenn man mich morgen rauswirft beim FCB, was nicht der Fall wird sein, aber dann werfe ich keinen Dreck hinein drin, weil ich habe den Club gern.
Danke vielmals, Josef Zindel. Der Josef Zindel war heute unser Tandemgast. Morgen oben bei uns im Studio ist dann Elisabeth Simonius, die Verwaltungsratspräsidentin von Basler Zolli. Und mittlerweile ist es 5:05. Sie hören das Regionaljournal Basel auf DRS1. Hier nochmals das Wichtigste aus der Sendung mit Rahel Walso.
Der Basler Erziehungsdirektor Christoph Eimer ist unschuldig. Er war nicht in die Costco-Affäre verwickelt, hat auch kein Schwiegergeld gezahlt und damit auch nicht indirekt eine Hanfplantage mitfinanziert. Zu diesem Schluss kommt der außerordentliche Staatsanwalt, der die Vorwürfe untersucht hat und seine Untersuchung damit jetzt abgeschlossen hat. Die medizinische Fakultät der Uni Basel soll in Zukunft 40 Studierende mehr pro Jahr ausbilden. Das hat der Bund entschieden. Unklar ist aber noch, wer die zusätzlichen Studienplätze finanzieren soll. In Basel gibt es eine limitierte Anzahl Studienplätze für Mediziner. Es gibt einen Numerus Clausus. Im Moment sind es 140 Plätze. Der Numerus Clausus ist aber umstritten, weil es in der Schweiz zu wenig Ärzte gibt. Die FDP Basel-Stadt fordert darum, dass der Numerus Clausus abgeschafft wird.
Und am Schluss von diesem Mittwoch mit viel Regen sagt uns noch der Felix Blumer von SF Meteo, wie das Wetter in den nächsten Tagen ist.
Heute Abend ist es nur noch selten nass. Einzelne Schauer gibt es aber immer noch, vor allem über die Jurahöhe. Bis um Mitternacht kann es stellenweise immer noch maximal 5 mm Regen geben. Generell wird der Regen aber schwächer und in der zweiten Nachthälfte ist es dann meistens trocken. Morgen liegt über der Nordwestschweiz zähe, hochnebelartige Bewölkung und es gibt wahrscheinlich nur wenig Sonne. Auf der Jurahöhe ist es vorübergehend hingegen recht sonnig, bevor dann im Verlauf des Nachmittags wieder mehr Wolken aufziehen. Morgen Morgen zeigt das Thermometer am Rheinknü etwa 10 Grad, am Nachmittag liegen dann die Höchstwerte zwischen Laufen und Sissach bei rund 17 Grad. Am Freitagmorgen ist es noch kurz trocken, dann fällt von Westen her wieder verbreitet Regen. Beim Münster und auf der Heuwaage liegen die Höchstwerte bei 17 Grad.
So viel vom Regionaljournal Basel für heute. Nachhören können Sie die Sendungen und Beiträge im Internet auch als Podcast auf regionaljournal.ch. Durch die Sendung begleitet haben Sie heute Rahel Walser und mein Name ist Patrick Künzle.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.